dezidiert konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichl. Die Regierungsverhandlungen zwischen dem Wahlsieger FPÖ und der ÖVP sind gescheitert. Jetzt regiert die Koalition der Verlierer. Werner Reichl im Gespräch mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker über die Gründe des Scheiterns und warum die ÖVP die Verhandlungen hat absichtlich platzen lassen.
Also retrospektiv betrachtet, waren aus deiner Sicht die Verhandlungen mit der ÖVP von Anfang an auf ihr Scheitern vorprogrammiert? Waren das Scheinverhandlungen? Und gab es dazu ein Drehbuch aus deiner Sicht?
Ich glaube tatsächlich, dass sie aus den Gegebenheiten eine gewisse Strategie der ÖVP erst entwickelt hat. Also im Rückspiegel gesehen würde das als zweiteiliges Verfahren beschreiben. Auf der einen Seite gab es einen Druck der Europäischen Union, dieses Defizitverfahren, auf das wir zugesteuert haben, abzuwenden. Das heißt, da gab es konkrete Termine, wann dieser berühmte Brief nach Brüssel abgesendet werden muss. Und das hat natürlich den Druck erzeugt, dass man innerhalb von wenigen Tagen die Budgetkonsolidierung vornehmen musste. Da habe ich den Eindruck gehabt, aus den Vorberatungen heraus und so weiter, dass die ÖVP tatsächlich willens war, hier rasch zu einem Konsens zu kommen. Und dann ist mir aber was aufgefallen, und zwar nachdem dieser Brief nach Brüssel abgeschickt gewesen ist, war es dann so, dass man mit den inhaltlichen Verhandlungen begonnen hat. Dem vorgeschoben war noch eine Dissens-Konsensgruppe. Und da habe ich einen Paradigmenwechsel festgestellt, wo man zuerst nur in der Budgetkonsolidierungsphase wirklich bemüht war, rasch Kompromisse und Lösungen zu finden, war es dann so, dass auf den beiden thematischen Ebenen es dann so gewesen ist, dass die ÖVP plötzlich eher auf Zeit gespielt hat und auch keine Lösungsansätze mehr gebracht hat. Und ich glaube, da hat man sich in eine gewisse Warteposition gegeben, hat Sollbruchstellen eingebaut und in weiterer Folge auch die Parallelverhandlungen begonnen.
Das heißt, war das so, dass man zur Abwendung des EU-Defizitsverfahrens die FPÖ gebraucht hat, weil man das mit der SPÖ oder auch mit den Grünen nicht zustande gebracht hätte? Das heißt, man hat eigentlich die FPÖ nur dazu missbraucht, das auf Schiene zu bringen, und danach war es quasi vorbei mit den Verhandlungen, mit den ernsthaften?
Aus heutiger Sicht würde ich das so sagen. Denn wie gesagt, sonst hätte man das Defizitverfahren nicht abwenden können. Das heißt, also um finanziell autonom bleiben zu können, hat es das gebraucht. Und wir wissen ja aus den gescheiterten Dreierverhandlungen, aus den ersten, dass man da im Zusammenhang mit der Budgetkonsolidierung erst rund 1,2 Milliarden Euro zusammengebracht hat, also nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich notwendig gewesen war, um das Defizitverfahren abzuwenden. Und wenn ich vielleicht noch was bemerken darf dazu, es war interessant, also man hat die FPÖ jedenfalls dazu gebraucht, um diese Sanierungsgeschichte vorzunehmen, und hat dann praktischerweise auch gleich nach der Rückgabe des Regierungsbildungsauftrages von Herbert Kickl an den Bundespräsidenten auch gleich ein fertiges Schreiben in der Hand gehabt, wo man gesagt hat, das ist ja schon bei der EU eingereicht und durchgegangen. Das heißt, also die ÖVP hat sich in weiterer Folge bei den zweiten Dreierverhandlungen eigentlich erspart, noch einmal über diesen Sanierungskurs zu diskutieren, weil der war ja bereits abgesegnet. Das heißt, man hat also auch gleich ein Druckmittel für die beiden anderen Parteien bei den zweiten Dreierverhandlungen in der Hand gehabt, und das war sozusagen ein abgeschlossenes Thema, das man nicht mehr diskutieren musste.
Nach den Verhandlungen, nachdem man das abgeschlossen hat mit dem Defizitverfahren erfolgreich, dann ist ja eben in die breite inhaltliche Debatte gegangen. Kannst du erzählen, wie das ungefähr konstruiert war und die Verhandlungen aufgebaut waren und was da vor sich gegangen ist?
Also uns war wichtig, nicht den gleichen Fehler zu machen, wie es bei den gescheiterten Dreierverhandlungen der Fall gewesen ist, und sozusagen über große Themen kleinteilig zu streiten, dann in den Untergruppen. Deswegen haben wir zusätzlich zur Steuerungsgruppe, die sozusagen die übergestülpte Gruppe über die Fachgruppen gewesen ist, im Vorfeld auch noch eine Dissens-Konsensgruppe eingeführt und eingezogen. Und da war es so, dass die war 4-4 bestückt. Da war es dann so, dass wir darauf geachtet haben, dass wir die Themen, von denen wir ausgegangen sind, dass sie ein Problem werden könnten, dass man die mal dort aufs Tapet bringt und versucht, in dieser Dissens-Konsensgruppe Lösungen zu finden, einfach um zu verhindern, dass in jeder Fachgruppe dann noch einmal über die gleichen Probleme gestritten oder diskutiert wird. Das war einmal der erste Schritt. Da gab es in meiner Erinnerung nach 3 oder 4 Sitzungen. Ich glaube 3. Und in weiterer Folge sind parallel dazu dann aber auch schon die Fachgruppen gestartet. Da haben wir uns ein sehr, sehr enges Zeitkorsett auferlegt. Und zwar wollten wir in der ersten Woche mit der ersten Runde der Fachgruppen durch sein. Das ist auch gelungen. Es ist rund um die Uhr verhandelt worden, auch am Wochenende natürlich. Und dann in der zweiten Runde, sozusagen in der Retourrunde, hat die ÖVP dann plötzlich damit begonnen, dass sie nicht mehr über Inhalte sprechen wollte, sondern in weiterer Folge über Posten.
Was waren jetzt in der Konsens-Dissens-Gruppe, was waren da so die Kernpunkte, worum es da gegangen ist?
Ja, bemerkenswert habe ich gefunden, dass die Konsens-Dissens-Gruppe, also die ÖVP, hat nie irgendwelche Lösungsvorschläge gebracht, sondern uns immer nur erklärt, was alles nicht geht. Und in der Dissens-Konsensgruppe, das war interessant, also die hatten weder ein Pouvoir, dort Dinge auf die Seite zu räumen oder Dinge zu lösen. Das heißt, also im Prinzip alles, was an Widersprüchen dabei hätte, ohnehin auf die Chefebene gehoben werden müssen. Das Einzige, und das habe ich spannend gefunden, was die ÖVP tatsächlich dort gleich einmal postuliert hat, war, dass all jene Faktoren, die zu unserem Wahlerfolg geführt haben, ja, wie zum Beispiel das Thema Corona oder wie das Thema Zwangsgebührenabschaffung, oder natürlich auch kritischer Umgang mit der Europäischen Union, Ukraine und so weiter und so fort. Ja. Migration beschränkt aber auch. Ja. Alles das durfte in einem Regierungsprogramm seitens der ÖVP nicht drinnen stehen. Ja. Das heißt also kurz gesagt, alles das, womit wir die Wahl gewonnen haben, ist jedenfalls wegzulassen. Was natürlich insofern für Verwunderung gesorgt hat, weil natürlich möchte der Wahlsieger wesentliche Teile seines Programms und dann die Wahlmotive auch zur Umsetzung bringen. Also das hat die ÖVP, und das habe ich eigentlich als feindlichen Akt gesehen, ja, dass man so gesagt hat, also die Dinge, mit denen ihr die Wahl gewonnen habt, sie dürfen jedenfalls nicht also nicht prominent im Regierungsprogramm stehen, ist eigentlich ein Affront, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss auch sagen, dass diese Konsens-Dissens-Gruppe, so gut sie gemeint war, zu keinem Erfolg geführt hat, weil die ÖVP überhaupt nicht bereit gewesen ist, in irgendeiner Art und Weise auf die Diskussion sich einzulassen und dann auch Kompromisse anzubieten.
Und auf der unteren Ebene, in den Fachgruppen, war das konstruktiver?
Das kann man sicherlich nicht komplett über den Kamm scheren. Ja. Aber man kann sagen, es hat sehr, sehr konstruktive Gruppen gegeben. Das waren die Gruppen, wo man im Prinzip auch von der Parteiprogrammatik her und von den Wahlprogrammen her sehr ähnlich getaktet gewesen sind. Ja. Dafür meine Gruppe Verkehr sprechen, also da haben wir zu 95% ein sehr, sehr gutes Programm ausgearbeitet gehabt. Da gibt es aber auch traditionell, auch im parlamentarischen Diskurs, keine Streitpunkte, ja, oder keine wesentlichen Streitpunkte. Es hat im Bereich der Landwirtschaft, soweit ich weiß, hat es sehr, sehr weite Übereinstimmung gegeben. Also da hat man, glaube ich, überhaupt ein unglaublich umfassendes Landwirtschaftskapitel geschrieben. Also auch da war eine weitgehende Deckungsgleichheit, kann man durchaus sagen, vorhanden. Im Bereich der Wirtschaft ist man sehr, sehr weit gewesen. Und dann habe ich halt auch im Bereich Sport zum Beispiel oder im Bereich Kultur, soweit ich mich erinnern kann. Aber es gab dann auch Bereiche, wo ich aus heutiger Sicht sagen muss, die waren als Sollbruchstellen geplant. Ja. Das beginnt wieder mit meinem Bereich. Ich habe auch eine zweite Gruppe neben Verkehr, habe ich auch noch den Bereich Medien, Kunst und Kultur verhandelt. Da war vordringlich Medien. Und da habe ich schon als interessant empfunden, dass mein Gegenüber als Verhandlungsleiterin der ÖVP die Medienministerin Raab gewesen ist. Ja. Und wir wissen natürlich, um welche heißen Themen es im Medienbereich gegangen ist. Erstens einmal um eine ORF-Reform, um die Abschaffung der Haushalts-, sprich Zwangsgebühren, und um eine Neuaufstellung der Medienförderung generell. Also durchaus sehr, sehr spannende Geschichten. Das geht dann über eine Anpassung oder Auflassung des Qualitätsjournalismusgesetzes und so weiter und so fort, um nämlich auch für freie Medien den Zugang zu entsprechenden Medienförderungen zu öffnen, die einem momentan ja verschlossen bleibt. Und da habe ich es interessant gefunden, denn es gab zwei Sachen, die Frau Raab in ihrer Ära als Medienministerin umgesetzt hat. Zwei sehr, sehr negative Sachen aus freiheitlicher Sicht. Zum einen war das eben dieses Qualitätsjournalismusgesetz, das nichts anderes ist als ein Besitzstandswahrungsgesetz für die etablierten Systemmedien. Da war es uns wirklich wichtig, das aufzumachen und diese ganzen Medienförderungen auf neue Beine zu stellen und eben diese Ausschlussparagraphen, die da drinnen normiert sind und die nur den Zweck haben, neue und unabhängige Medien außen vor zu lassen, dass man da also entsprechend eingreift. Das hätte sie wegverhandeln müssen. Das heißt, das Gesetz, das sie selber geschrieben hat oder selber einen Auftrag gegeben hat, hätte es wegverhandeln müssen. Und das gleiche analog natürlich auch mit dem ORF und in weiterer Folge auch mit einer ORF-Reform. Also jemanden zu Verhandlungen zu schicken, der sozusagen seine eigenen politischen Kinder zurückziehen muss, ja, ist natürlich ein sehr, sehr obskurer Vorgang und hat natürlich auch zu entsprechenden Verstimmungen gesorgt. Das heißt also, im Medienkapitel ist sprichwörtlich sehr vieles auf Rot stehen geblieben. Wir haben uns nur auf einige Orchideenthemen einigen können, die jetzt überhaupt nicht relevant gewesen wären. Aber ansonsten wäre da in großen Teilen ein Dissens bestanden. Das heißt, für mich war das klassisch und auch die Atmosphäre bei den Gesprächen, das hat gleich einmal Ich glaube, 5 Minuten nach Beginn hat es gleich einmal hat die Ministerin zu schreien begonnen mit unserer Delegation und so weiter. Hat dazu geführt, dass ich auch das Lokal wieder verlassen habe mit meiner Abordnung und dann einige Minuten später dann wir telefonisch nochmal vereinbart haben, die Verhandlungen fortzuführen. Also das war ein nicht sehr freundliches Klima und hat man gesehen, also in diesem Bereich ist kein Konsens zu finden, da möchte die ÖVP nicht und deswegen spreche ich da von Sollbruchstellen. Ich habe Ähnliches gehört aus dem Sozialbereich, ich habe Ähnliches gehört auch aus dem außenpolitischen Bereich. Da soll es interessant gewesen sein, insofern als dass dort zwar der Chefverhandler der ÖVP, der EU-Abgeordnete Lopatka gewesen ist, de facto aber die Verhandlungen durch 2 Mitarbeiterinnen vom Außenminister Schallenberg geführt worden sind. Ja. Also der Herr Lopatka hat dort irgendwie den Eindruck eines entmündigten Politikers gemacht, der, ich glaube, die Kabinettschefin und noch eine Spitzenbeamtin aus dem Außenministerium waren da dabei und die haben dort eigentlich die Rede geführt und haben dort auch dogmenartig also und gebetsmühlenartig dieses EU-Dogma vorgetragen, mit allen möglichen Schauergeschichten, die man in diesem Zusammenhang nur finden hätte können. Ja. Also das war auch ein Punkt, wo wirklich hart verhandelt worden ist und wo ich auch den Eindruck hatte, die ÖVP will absolut nicht. Ja. Und da hat es dann, wie gesagt, einige Bereiche gegeben, die sich so und einige Bereiche, die sich anders entwickelt haben, aber in den wesentlichen Inneres war zum Beispiel auch ein Thema, wo die ÖVP bei weitem nicht unseren Standpunkt geteilt hat. Ja. Man sieht schon, es waren sozusagen natürliche Barrieren aufgestellt und ich habe den Eindruck gehabt, die erste Verhandlungswoche ist noch halbwegs gut gegangen, ja, wo man da wirklich noch voll Zuversicht war. Aber spätestens dann, und das wird auch in die zeitliche Abfolge reinpassen, dürfte wirklich wieder mit voller Kraft auch mit den Parallelverhandlungen begonnen worden sein. Und was interessant war in dem Zusammenhang ist, die Freiheitliche Partei ist wirklich jeden Tag parat gestanden, um zu verhandeln, aber die ÖVP hat sich immer wieder rausgenommen, einmal 2 Tage, einmal 3 Tage und so weiter. Aus heutiger Sicht waren das wohl die Tage, wo man die anderen Verhandlungen geführt hat.
Stichwort entmündigter Politiker. Das bringt gerade eine Frage, inwiefern waren die Verhandlungen, die Regierungsverhandlungen vom Ausland, also insbesondere von Brüssel und Berlin, beeinflusst?
Ich habe den Eindruck, da waren wirklich 2 Elefanten im Raum. Der eine Elefant war jedenfalls die deutsche Bundestagswahl per se. Ich habe im Zuge der Verhandlungen immer wieder gesagt, möglicherweise muss man mit der ÖVP sprechen, ob die deutsche Bundestagswahl ein Termin ist, vor dem man den Kanzler Kickl nicht angeloben möchte. Das hätte man kommunizieren müssen. Ich habe das auch auf verschiedensten Ebenen der ÖVP gegenüber angesprochen. Die haben das also immer verneint. Was aber der zweite Elefant, was den zweiten Elefanten im Raum betrifft, den hat es definitiv auch gegeben in der Form des ÖVP-Chefs Weber, der medial sehr großen Druck erzeugt hat und wo ja bis heute nicht geklärt ist. Ich werde das vielleicht noch im Zuge einer Anfrage machen, ob der Herr Weber im Zuge der Regierungsverhandlungen tatsächlich Kontakt mit dem Bundespräsidenten hatte, ob er ihn besucht hat oder ob sie telefoniert haben oder ob er ihm einen Brief geschrieben hat oder wie auch immer diese Kommunikation stattgefunden hat. Aber es stand ja da auch das Gerücht im Raum, dass also der Herr Weber Einfluss auf den Bundespräsidenten nehmen wollte oder es auch getan hat, um die Angelobung von Herbert Kickl als Bundeskanzler zu verhindern.
Wie war eigentlich die Rolle vom Bundespräsidenten während der Verhandlungen?
Ja, die Rolle des Bundespräsidenten war insofern interessant, als dass er zuerst schon einmal den ersten Schlag ins Wasser gemacht hat und im Prinzip die erste Verhandlungsrunde mit der Ehrenrunde, die Sondierungsgespräche unter allen Parteien und so weiter, ist ja etwas, was man tatsächlich dem Bundespräsidenten zuschreiben muss. Denn hätte er einfach das gemacht, was bis jetzt Usus gewesen ist, nämlich dem stärksten Regierungsbildungsauftrag gegeben, dann hätte man, denke ich, sich einige Ehrenrunden ersparen können. Und jetzt zum Zeitpunkt des Interviews ist es so, dass wir wenige Tage eine neue Regierung haben, aber die Wahlen schon 5 Monate zurückliegen, was natürlich vieles nach sich zieht, zum Beispiel auch eine wahlkonforme Nachbesetzung des ORF-Stiftungsrates und so weiter und so fort. Also es hat eine Regierung jetzt weitergearbeitet, ein halbes Jahr lang fast, ja, obwohl ein Wahlergebnis und ein Wahlsieger klar dagestanden ist. Und der Bundespräsident hat also sicherlich die Hauptschuld an der massiven Verzögerung, die hier zustande gekommen ist, ja, und auch an seinem unverhohlenen, und da ist auch der unverhohlene Versuch natürlich maßgeblich dafür gewesen, generell zu verhindern, dass Herbert Kickl überhaupt in die Möglichkeit kommt, Regierungsverhandlungen zu führen. In weiterer Folge hat der Bundespräsident aber dann verstehen müssen, dass eben die ersten 3er-Verhandlungen gescheitert sind, die dann zu 2er-Verhandlungen geworden sind, die dann auch nur mehr wenige Tage funktioniert haben. Und dann, und das ist aber ein wesentlicher Punkt gewesen, hat es den Regierungsbildungsauftrag für Herbert Kickl gegeben. Also das heißt, dass er diese vorher noch im Raum geschwebte Conditio sine qua non, also Herbert Kickl kann keinen Regierungsbildungsauftrag bekommen, das ist damit jetzt erledigt. Ja, am Ende hat sich der Bundespräsident durchgesetzt. Interessant wäre es vielleicht nur mal, das wird aber wahrscheinlich eine Frage sein, die historisch zu beantworten ist oder zu recherchieren ist. Hat der Bundespräsident von den Parallelverhandlungen gewusst oder hat er die vielleicht sogar auch noch mit befeuert? Also das sind Dinge, die werden wir vielleicht nicht gleich erfahren, aber in aller Regel erblicken die dann auch irgendwann einmal das Licht der Welt.
Zu den Parallelverhandlungen, das ist sicher, dass die ÖVP während mit der FPÖ verhandelt hat, auch gleichzeitig mit der SPÖ verhandelt hat.
Ja, das ist erst auf einer anderen Ebene passiert, aber da hat es immer wieder Sichtungen gegeben, dass der Wirtschaftskammerchef Ruck mit dem Bürgermeister Ludwig von Wien von der SPÖ verhandelt hätte oder sich zumindest getroffen hätte. Und ich glaube, dass man im Prinzip den größten Geheimbund der Zweiten Republik dazu verwendet hat, um diese Verhandlungen zu führen. Und das sind die Sozialpartner. Ja. Also im Prinzip ist das dann auf Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer-Ebene gelaufen. Ja. Auf der einen Seite unter Einflussnahme vom Herrn Ruck. Und auf der anderen Seite, das darf man im Zuge der Verhandlungen auch nicht vergessen, also wo man dann wirklich den Eindruck gewinnen musste, die ÖVP ist nicht daran interessiert, dass die Verhandlungen Erfolge rausgehen. Da sind ja ehemalige ÖVP-Politiker zuhauf aufgetreten in Medien, haben also sehr, sehr unqualifizierte Meldungen zu den Verhandlungen abgegeben und Stichwort Franz Fischler und viele andere, der Otmar Karas sowieso, aber da gibt es eine ganze Reihe von, hätte ich schon fast gesagt, ÖVP-Mumien, die man da plötzlich wiederum Tageslicht geholt hat, bis hin zum ehemaligen Präsidenten Kohl und so weiter und so fort, die sich gegen diese Verhandlungen ausgesprochen haben. Das heißt, da hat man auch schon gesehen, das passiert in einer Partei nicht zufällig, dass alte Parteigranden plötzlich aufstehen und während einem laufenden Prozess oder eines laufenden Prozesses dann diesen zu torpedieren beginnen, das ist ja kein Zufall. Ja. Also jeder, der weiß, wie eine Parteistruktur ausschaut, der weiß auch, dass also selbst altgediente und ausgeschiedene Politiker nicht ohne Absprache mit der Führung in dieser Art und Weise agieren. Das war mal das eine. Und das andere war auch noch das, dass die ÖVP dann sehr schnell damit begonnen hat, alle internen Abkommen zu brechen und natürlich interne Protokolle an die Medien zu leaken. Also auch das kann man durchaus als sehr, sehr unfreundlichen Akt bezeichnen.
Nun ist jetzt die ÖVP jetzt nicht ein einheitlicher Block, da gibt es ja auch unterschiedliche Standpunkte und Lager. Hast du den Eindruck gehabt, dass es auch wirklich Kräfte in der ÖVP gegeben hat, die wirklich mit der FPÖ zusammenarbeiten und regieren wollten?
Definitiv, also man kann durchaus davon sprechen, dass man wahrscheinlich mit drei ÖVPs verhandelt hat. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass aus dem Wirtschaftsbereich, und das muss man jetzt wirklich trennen, und zwar der Wirtschaftsbereich sind die Menschen, die wirklich fleißig sind und Geld verdienen und einen Betrieb haben. Das ist der Wirtschaftsbereich und das ist wirklich maßgeblich zu unterscheiden von Wirtschaftskämmerern, denen der Herr Mara und seine Freunde angehören. Der Wirtschaftsbereich und auch die Industrie, die waren wirklich sehr stark dahinter, dass man da zu einer Einigung kommt, weil die wissen, wie es um die Wirtschaft in Österreich bestellt ist. Und wenn wir uns jetzt die Vorschau auf die nächsten Quartale ansehen, dann wird Österreich am Ende des Jahres über sehr, sehr schlimme Wirtschaftsdaten verfügen und die Rezession wird weitergehen. Ja. Und demgegenüber sind die Wirtschaftskämmerer gestanden, die wiederum eine andere Gruppierung in der ÖVP dargestellt haben. Der Herr Mara ist einer der Spaltpilze der Verhandlungen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen dazu. Also im Bereich der Wirtschaft hat es sehr gutes Übereinkommen gegeben, auch mit dem Bauernbund, also ein maßgeblicher Bund in der ÖVP, ist man sehr gut übereingekommen. Was dann schon wieder ein bisschen interessanter gewesen ist, ist in manchen Teilen der ÖAAB gewesen. Da gab es wohl den ÖAAB von Restösterreich und den von Niederösterreich. Ja. Der ÖAAB von Restösterreich ist durchaus einer gewesen, mit dem man auch konstruktiv sprechen konnte. Der ÖAAB in Niederösterreich war schon wieder eine andere Fraktion. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das sozusagen die ehemaligen Kampfgefährten von Karl Nehammer gewesen sind, der schlussendlich als der Pikierte aus der ganzen Sache hinausgeflogen ist. Also der wird sich wahrscheinlich nur denken, ich bin wohl zu früh aufgestanden, weil wenn mein Generalsekretär plötzlich meinen Job hat, ist irgendwas schiefgelaufen bei den Verhandlungen. Ja, wird er sich wohl im Burgersdorf darüber Gedanken machen, was da jetzt genau passiert ist mit ihm. Da hat man auch eine sehr, sehr feindliche Stimmung gesehen und vor allem ÖAB-Abteilung Innenministerium. Da geht es natürlich sehr, sehr stark um Posten und so weiter und so fort. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, schon zwei Bücher über den tiefen Staat zu schreiben, im Verlag Frank und Frei übrigens. Und jedenfalls, der tiefe Staat gründet sehr stark auf der Postenbesetzungsstrategie im Innenministerium. Und da hat man natürlich wirklich massive Abwehrreaktionen gemerkt. Also schlussendlich war auch nicht klar, ob der Herr Stocker als plötzlich ÖVP-Obmann schon wirklich alle Strukturen im Griff gehabt hat, als einen sehr, sehr kontraproduktiven Verhandlungspartner, ja auch den Herrn Bröll empfunden, der wahrscheinlich nur Kraft seines Namens jetzt da irgendwie als hoher ÖVP-Parteifunktionär agieren darf, aber der hat auch nichts Konstruktives beizutragen gehabt. Ja. War interessant. Im Übrigen auch nicht der Bauernbund-Chef, auch der Herr Strasser nicht. Ja. Es hat zwar auf der Fachebene mit den Vertretern des Bauernbundes, wie gesagt, ein sehr, sehr umfassendes Programm gegeben, aber ich glaube, da ist wieder zwischen den Chefebenen und sozusagen den Fachleuten doch ein bisschen ein Unterschied bestanden, aber generell auch zwischen ihnen. Also es ist wirklich ganz schwer zu fassen, wie der ÖVP zu dem Zeitpunkt konstituiert war. Deswegen kann man wahrscheinlich nicht von einer generellen Strategie der ÖVP sprechen, sondern die ist halt von einer Idee in die nächste gestolpert und hat schlussendlich halt dann diese Strategie gewählt, den Brief aus Brüssel herzunehmen, die Fachverhandlungen scheitern zu lassen, das ist nicht gleich gelungen. Dann ist man zu den Ministerien gekommen, da hat man dann sozusagen die Zeitbombe hineinplatziert und dann schlussendlich war das ausschlaggebende Momentum dafür, warum die Verhandlungen dann eingestellt wurden.
Ein wichtiges Stichwort ist jetzt gefallen, Innenministerium. Peter Blitz hat ein Buch geschrieben über den Herrn Brunacek und da steht ein Satz oder in der Bewerbung des Buches, dass die ÖVP es sich gar nicht leisten hätte können, das Innenministerium abzugeben. Das wäre für sie politisch viel zu gefährlich gewesen, eben weil es einfach schlicht und einfach zu viele politische und sonstige Leichen im Keller des Innenministeriums gibt. Sie haben sich eigentlich von der SPÖ komplett über den Tisch ziehen lassen und hat irgendwie den Eindruck, eigentlich ist es hauptsächlich darum gegangen, das Innenministerium zu behalten. Liege ich da richtig mit dem Eindruck?
Der Eindruck ist absolut richtig und man muss sich wirklich ganz laut und ganz deutlich die Frage stellen, was liegt in diesem Innenministerium vergraben, dass die ÖVP wirklich bereit ist, Haus und Hof dafür zu opfern, nämlich auch eine solide Wirtschaftspolitik sozusagen in den Mistkübel zu werfen, die mit uns möglich gewesen wäre, und dann stattdessen mit Kommunisten zurückgehen. Also was liegt in diesem Innenministerium begraben, dass die ÖVP wirklich bereit ist, so weit zu gehen? Und das ist sicherlich ein Thema, das mich in meiner weiteren politischen Tätigkeit auch noch beschäftigen wird. Und bin selten mit Peter Pilz seiner Meinung, aber in diesem Fall schon. Da muss wirklich einiges schlummern in diesem Ministerium. Und der Fall Brunacek ist aus meiner Sicht nur die Spitze eines Eisberges. Dass man derart unglaubliche Ermittlungspannen dort zulässt, und ich sage es jetzt einmal Pannen, um nicht jemandem weitere Dinge vorzuwerfen, aber im besten Fall waren es Pannen, im schlimmsten Fall war es absoluter Vorsatz, was da alles passiert ist. Da gibt es Ungereimtheiten, Ende nie. Also, und ich denke, das lässt sich auf viele, viele andere Bereiche weiterziehen. Die ÖVP wird sich über das Innenministerium irgendwann einmal damit auseinandersetzen müssen, wo ist das Versagen im Umgang mit dem politischen Islam gewesen. Also wir haben jetzt mittlerweile mit Villach einen zweiten, Graz darf man bitte auch nicht vergessen, aber wir haben eine Reihe von islamistischen Anschlägen, wo man wirklich die Frage stellen muss, war die Behörde da wirklich blind oder war es Schlamperei oder bewusstes Wegsehen oder was auch immer. Im Fall des Terroranschlages in Wien wissen wir mittlerweile, dass der nur deshalb stattfinden konnte, weil die österreichische Exekutive nicht auf E-Mails aus der Slowakei reagiert hat, wo es schon Warnungen vor diesem Anschlag gegeben hat. Das ist das eine. Beim Fall von Villach wissen wir, dass der Attentäter, der spätere, mindestens viermal in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland Behörden auffällig geworden ist. In Deutschland wurde sogar bundesweit nach ihm gefahndet, während er bei uns in der Bundesbetreuung gewesen ist, und er ist dort auch im Gefängnis gesessen. Also dass da niemand einmal den Bedarf sieht, sich diesen Herrn genauer anzuschauen, ist für mich schleierhaft. Und das sind jetzt nur zwei Bereiche. Generell muss man sagen, im österreichischen Exekutivapparat, sprich bei der Polizei, wird schon lange nicht mehr nach Qualifikation besetzt, sondern nur mehr nach Parteizugehörigkeit und nach Loyalität auf Parteiebene. Ja. Also das zieht sich wirklich durch, und ich beschäftige mich seit Jahren mit diesem Innenministerium und bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es das Hauptinstrument der ÖVP für die Aufrechterhaltung des tiefen Staates ist und dass die Aufrechterhaltung des tiefen Staates über die letzten Jahre so viele Arten von Amtsmissbrauch benötigt hat, ja, dass das wohl einer der größten Skandale der Zweiten Republik wäre, wenn wirklich einmal jemand anderer dieses Ministerium durchlüften würde und einmal sozusagen sehen würde, welche politischen Leichen, sprichwörtlich natürlich, die ÖVP da im Keller des Innenministeriums liegen hat. Also da denke ich mir, wäre einiges aufzuarbeiten, und dem werde ich mich auch in Zukunft verschreiben.
Was war jetzt im Endeffekt, was hat da alles für eine Rolle gespielt? Also, dass man jetzt wirklich eben mit der SPÖ und mit den Neos eine Koalition gebildet hat und nicht mit der FPÖ, wo es ja mit der FPÖ in Wahrheit inhaltlich wesentlich größere Überschneidungen gibt, zumindest ist ja die ÖVP auf dem Papier konservativ. Und stattdessen hat man sich eigentlich jetzt von der SPÖ komplett über den Tisch ziehen lassen. Man hat eben, wie schon erwähnt, einen Kommunisten als Finanzminister. Die Medienagenten sind in den Händen von einem Stalin-Verehrer, von Herrn Babler. Mhm. Die Justiz, eine Radikalfeministin. Also das ist ja eigentlich auch nicht nur fürs Land schädlich, sondern auch für die ÖVP selbst schädigend. Was ist da eigentlich der Hintergrund?
Der Hintergrund ist ja, dass die Angst davor, dass also irgendjemand, der über tatsächliche politische Kompetenz verfügt, und mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ist das jedenfalls der Fall, wirklich einmal in die geheimen Aktenschränke und Giftschränke der ÖVP Einblick gehabt hätte. Und da dürfte so viel schlummern, dass sozusagen auch die marxistisch-stalinistische Variante die angenehmere ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe es immer gesagt und ich bin nach wie vor der vollen Überzeugung, dass wir hier sozusagen die Wiederholung des Falls Demokratia Christiana sehen. Das wird auch das Ende der ÖVP sein am Ende des Tages. Die ÖVP wird irgendwann einmal nicht mehr genug Finger haben, alle Löcher zu verstopfen, wo jetzt schon Wasser eindringt. Und wenn man jetzt sozusagen derartige Notlösungen einer soliden Regierung vorziehen muss, nur um sozusagen die eigenen Unzulänglichkeiten noch weiterhin geheim zu halten, und Unzulänglichkeiten ist da nicht formuliert, sondern also den eigenen Machtmissbrauch, den man über Jahrzehnte lang ausgeübt hat, dann führt das zur Demokratie, Christiana. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Was die Konstellation betrifft, glaube ich, dass die ÖVP sich dessen vollkommen bewusst ist, dass das nicht über die ganze Periode halten kann. Wir sehen ja jetzt schon wenige Tage nach der Angelobung der Regierung und der Regierungserklärung, dass es jetzt schon massive Differenzen gibt, zum Beispiel bei diesem fast das dogmatisch präsentierten Punkt Familienzusammenführungen aussetzen. Also da bröckelt es ja schon an allen Ecken und Enden. Die SPÖ hat ja schon signalisiert, dass sie eigentlich nicht besonders daran interessiert ist, das auch tatsächlich durchzuziehen. Der eigene EU-Kommissar für Migration, der Herr Brunner, hat also auch schon die rote Europakarte gezogen. Also da wird man das erste Mal furchtbar Schiffbruch erleiden und ein zentrales Versprechen der Regierung nicht einhalten können. Wir brauchen nicht davon ausgehen, dass die Frau Meindl-Reisinger auch nur ansatzweise daran denkt, in irgendeiner Art und Weise verfassungskonform neutral zu operieren als Außenministerin. Das wird das nächste große Problem sein, wobei die ÖVP die Neutralität wahrscheinlich auch schon weitgehend irgendwie aufgegeben hat. Und was die SPÖ betrifft, glaube ich tatsächlich, dass es da eine Hidden Agenda gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass der neue Finanzminister einen ganz, ganz anderen Plan hat. Der weiß ganz genau, wie es um die Wirtschaftsdaten und um die Zahlen in der Republik bestellt ist. Und am Ende wird der Finanzminister die Republik Österreich in ein Defizitverfahren führen. Einfach deswegen, weil man aus der SPÖ schon hört, dass die Maßnahmen, die jetzt notwendig wären zu setzen, die würden politisch viel, viel mehr auf die Regierungsparteien durchschlagen, als wenn das die EU quasi von oben herab regelt. Also es gab ja in der SPÖ vorher schon die Bestrebung, in ein Defizitverfahren hineinzugehen, um sozusagen den grauslichen Teil der Geschichte von der Europäischen Union erledigen zu lassen. Und ich glaube, das passiert auch jetzt. Und wenn man sich die Geschichte noch ansieht mit dem überfallsartigen Erlass des Ministers, wo also die Energieunternehmen besteuern wollte, auch was das Bankenpaket betrifft und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Herr Finanzminister jetzt seine Ideologie plötzlich über Bord wirft nach Jahrzehnten und dann plötzlich vom Klassenkämpfer zum ÖVP-Wirtschaftsversteher wird. Also da schlummern aus meiner Sicht sehr, sehr viele Konflikte, und also der Bereich Justiz, der ist wirklich absolut problematisch zu sehen. Und auch der Bereich Medien mit dem Herrn Babler ist eigentlich eine Briskierung jedes denkenden Menschen in diesem Zusammenhang. Und wie das System Babler aussieht, sehen wir ja jetzt schon, weil die Systemmedien werden jetzt sozusagen zusätzlich der Presseförderung jetzt auch noch mit anderen Dingen alimentiert, wie zum Beispiel durch Zeitungsabos für Schüler, wo man auch schon weiß, also die Indoktrination soll jetzt schon in der Jugend, in der Schule ansetzen. Und man muss, glaube ich, kein großer Prophet sein, um zu wissen, wie dieser Mediengeschenkskorb an die Schüler aussehen wird und welche Medien da drinnen sein werden.
So, das bringt mich gleich zu zwei Abschlussfragen, nämlich das quasi Medienkauf. Die ÖVP, die SPÖ, also die Einheitsparteien und auch die Mainstream-Medien versuchen jetzt das Narrativ zu etablieren, dass die Verhandlungen am Machtrausch der FPÖ und des Herbert Kickl gescheitert sind. Kommt man damit durch?
Also man Das ist ein Narrativ, das man versucht herzustellen, aber dem vorangestellt müsste man gleich mal sagen, die ÖVP steigt jetzt, punkto Aufstellung der Ministerien, wesentlich schlechter aus, als es das Angebot der FPÖ gewesen ist. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil ich ja vorher bereits erwähnt habe, dass die ÖVP zuerst versucht hat, die Verhandlungen auf inhaltlicher Ebene zu torpedieren. Das ist nicht gelungen. In weiterer Folge war es dann aber so, dass man das Spielfeld gewechselt hat und mitten während der inhaltlichen Verhandlungen über Posten respektive über Ressortverteilungen sprechen wollte. Und wir waren sich dessen bewusst, dass es für die ÖVP ein harter Schritt sein wird, nicht mehr den Bundeskanzler zu stellen. Und genau deswegen haben wir natürlich auch versucht, der ÖVP Vorschläge zu machen, die auch der Aufstellung der ÖVP entgegenkommen. Und wenn man jetzt von Macht raus spricht, dann muss man vielleicht einmal zuerst sagen, dass man der ÖVP mehr Ministerien zugesichert hätte, als eigentlich die FPÖ als stärkere Partei gehabt hätte. Und wenn ich mir anschaue, was bei der ÖVP alles dargestanden ist, auswärtige Angelegenheiten, Verkehr und Infrastruktur, ist ein sehr, sehr wichtiges Ministerium, zumindest vom budgetären Aufwand her, ist es neben dem Finanzministerium das Ministerium mit den meisten Budget und mit den meisten Staatsbeteiligungen, wenn wir an Post, ÖBB und so weiter und so fort denken. Ja. Also ein wirklich wichtiges Ministerium, das man angeboten hat, an Wirtschaft, Forschung und Energie, das heißt der ganze Sektor Energie, wäre der ÖVP auf den Leib geschneidert, in ihr Wirtschaftsministerium hineingepflanzt worden. Landesverteidigung und öffentlicher Dienst, das heißt alle Beamten plus die Landesverteidigung und nebenbei gesagt übrigens auch die zwei Geheimdienste, die bei der Landesverteidigung angesiedelt sind, Heeresnachrichtenamt und Heeresnachrichtendienst, also auch das nicht unwesentlich. Landwirtschaft und Umwelt, wenn man sagt, gut, also das muss natürlich bei der ÖVP abgebildet sein. Soziales, Frauen, Familie und Jugend, das wäre doch ein Ressort gewesen, das wie zugeschnitten gewesen wäre für die Frau Blackholm, die eh alles kam, und Bildung und Wissenschaft. Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass das jetzt ein schlechtes Angebot war. Den Bereich Justiz hätten wir im Gegensatz zu jetzt sogar mit einem parteiunabhängigen Kandidaten besetzt, der von beiden Parteien vorgeschlagen hätte werden müssen. Ich glaube, das wäre für die Justiz auch ganz, ganz wichtig, denn dass die Justiz jetzt weit linker Hand bleibt, in radikaler linker Hand bleibt, halte ich für ein richtiges Problem. Und demgegenüber ist gestanden der Bundeskanzler, der wohl der stärksten Partei zusteht. Und wo man auch sagen musste, da war man sogar noch bereit, die EU-Agenten an die ÖVP abzutreten, weil die ÖVP ja in Sachen EU sehr, sehr heikel gewesen ist. Also auch da hätte man noch Zugeständnisse gemacht. Es hätte einen Kanzleramtsminister gegeben, der hätte sich gekümmert um die Regulierung Kunst, Kultur, Medien und Digitalisierung. Da wäre man natürlich bereit gewesen, Kunst und Kultur auch noch der ÖVP zu übergeben, ja, damit es also bei den Bregenzern, bei den Salzburger Festspielen natürlich dann unter ihresgleichen entsprechend prominieren hätten können. Dass ein Finanzministerium, das von der FPÖ gefordert worden ist und der ÖVP, die ÖVP uns dann auch zugesagt hätte, natürlich der Dreh- und Angelpunkt einer Kanzlerschaft sein muss. Das steht für uns in Stein gemeißelt. Vor dem Hintergrund ist interessant, dass die ÖVP jetzt auf das Finanzministerium verzichtet hat, was sie damals bei uns nur schwerlich getan hat. Und dass wir das Innenministerium beansprucht haben. Es hat in Wahrheit zwei Forderungen gegeben, das Finanzministerium und das Innenministerium. Beim Rest waren wir sehr, sehr flexibel. Ja. Das Innenministerium schlicht und ergreifend deswegen, weil vor der Hand haben natürlich einmal das Instrument schlechthin für das Thema Migration gewesen wäre. Und da gab es dann einen Vorschlag zur Güte von der ÖVP, wo man uns dann vorgeschlagen hat, das Innenministerium zu spalten in einen Asylteil und in einen Innenministeriumsteil. Aber ich stelle mir das jetzt sehr schwierig vor, wenn man für jede einzelne Abschiebung dann beim Innenminister die entsprechenden Beamten anfordern muss. Also das wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Also vor der Hand wollte uns die ÖVP deshalb das Innenministerium nicht geben. Ich glaube aber, dass das, was vorher besprochen worden ist, natürlich der viel, viel wichtigere Grund dafür war, nämlich die politischen Leichen im Keller. Übrigens, da hat sie dann auch noch Bedenken der ÖVP gegeben oder Erklärungsversuche, warum wir das Innenministerium nicht bekommen können. Er sagte, ja, ist ja der Geheimdienst drin, DSN ist da drinnen. Und auch da hätten wir eine Lösung angeboten, nämlich einen unabhängigen Staatssekretär, der nur für diesen Geheimdienst zuständig war. Ist jetzt übrigens der Herr Leichtfried geworden, also auch das ist hochinteressant. Ja, dann hätten wir noch das, da geht es dann quasi darum, was wäre noch übergeblieben, das Ministerium Arbeit und Integration. Natürlich auch da im Zusammenhang mit Zuwanderung und der Trendumkehr zu sehen. Und ein Ministerium, das ich als spannend empfunden hätte, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend klingt, wäre Gesundheit, Sport und Tourismus gewesen. Warum? weil natürlich das Gesundheitsministerium die Möglichkeit eröffnet hätte, auch die Corona-Akten zu veröffentlichen und hier einen entsprechenden Aufklärungsprozess zu betreiben. Nochmal zusammenfassend, 6 Ministerien bei der FPÖ inklusive Bundeskanzler, 7 Ministerien bei der ÖVP und ein unabhängiger Justizminister plus ein Staatssekretär für den Geheimdienst. Ich glaube nicht, dass man davon Macht raussprechen kann. Da muss man eher die Gegenfrage stellen, was hat die ÖVP geritten, auf dieses Mehrsphäre-Angebot nicht einzugehen? Offensichtlich die Angst davor, dass irgendjemand ins Innenministerium hineinschaut, der nicht der ÖVP Niederösterreich angehört.
Abschließende Frage, wie wirkt sich das jetzt auf das Verhältnis aus, die abgebrochenen und die geplatzten Verhandlungen zwischen ÖVP und der FPÖ? Macht es für die FPÖ aus der Sicht überhaupt noch Sinn, sollte jetzt demnächst Neuwahlen stattfinden, was vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich ist, überhaupt noch mit ÖVP zu verhandeln künftig?
Ich habe es vorher angesprochen, da habe ich dann irgendwie den Faden verlassen. Also ich glaube, die ÖVP hat jetzt einmal versucht, Zeit zu gewinnen. Deswegen gibt es jetzt dieses eigenartige Konstrukt mit den Marxisten und mit den rosaroten Stützrädern. Aber ich glaube, die ÖVP will jetzt vor allem einmal ein bisschen Ruhe hineinbringen und möchte sich einmal konsolidieren, dass aus diesen 3 bis 4 ÖVPs wieder eine wird. Das ist einmal der Punkt 1. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine ÖVP vor uns haben, die die Endausbaustufe für die nächsten 10 Jahre darstellen wird, sondern die ÖVP wird sich finden müssen und die ÖVP wird sich auch dessen im Klaren werden müssen, wollen wir jetzt den Weg Demokratia Christiana weitergehen oder soll es hier nochmal zu einer Trendwende kommen? Das heißt also, im politischen Diskurs ist es immer so, dass man halt gute Zeiten und schlechte Zeiten hat, unter Anführungszeichen. Aber der wesentliche Punkt ist der, dass sich die Spieler dann in der Regel ändern. Sollte die ÖVP in die nächste historische Niederlage hinein tappen, kann ich mir jetzt vorstellen, dass der Herr Stocker der Mann der Zukunft ist, was ich mir übrigens generell nicht vorstellen kann. Ich halte ihn eher für eine Art Übergangspapst. Das heißt, dass es wird dann wiederum an der Zeit sein, abzuwarten, wer werden in der ÖVP in weiterer Folge die maßgeblichen Spieler sein. Wie lange hält diese Konstruktion überhaupt? Für die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl hat das schon mehrfach gesagt, wird jedenfalls der Anspruch der sein, als führende Oppositionskraft auch wirklich dort hinzugreifen, wo es wehtut. Nämlich den Regierungsparteien den Spiegel vorzuhalten und natürlich auch alles das zu machen, was eine Oppositionspartei machen muss, nämlich Kontrolle auszuüben. Wie stabil dann diese Konstruktion in weiterer Folge sein wird, bleibt abzuwarten. Ich gebe dem aber keine große Lebensdauer, das muss ich auch sagen. Und dann wird man schauen müssen, wie werden die Karten neu gemischt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Herrn Babler noch gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Herrn Stocker noch gibt. Die ÖVP wird sich so eine Darbietung wie jetzt nicht noch einmal erlauben können. Ich sage immer, man kann die Wähler einmal hinters Licht führen, beim zweiten Mal sind aber dann auch die Folgen aus dieser Wählertäuschung da. Und vielleicht auch noch ein wesentlicher Punkt, ich meine, wenn wir jetzt gesehen haben, wie die ÖVP schon im Vorfeld der Wahl agiert hat, nämlich auch mit dem Zurückhalten der Budgetwahrheit, ja, also dass also dieses 30 Milliarden Euro Loch, dass das erst 3 Tage nach den Wahlen bekannt wird, also sieht man schon, wie sehr sie sich an die Macht geklammert hat. Und da bin ich absolut bei Herbert Kickl, der auch gesagt hat, also wie wären die Wahlen wohl ausgegangen, wenn dieses Milliardenbudgetloch vor den Wahlen bekannt geworden wäre, mit allen Konsequenzen wie Defizitverfahren und so weiter und so fort. Also ich denke, um die Frage dann doch noch zu beantworten, auf der einen Seite muss man jetzt einmal zusammenfassen, wie sich die ÖVP benommen und aufgeführt hat. Dass das die Beziehung zwischen einzelnen Spielern nicht verbessert hat, liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz geht es am Ende des Tages auch nicht darum, wer jetzt wen mag, sondern darum, Österreich nach vorn zu bringen. Und da geht es wiederum darum, die besten Lösungen zu finden. Wer das im Parteienspektrum in Zukunft sein wird, sei dahingestellt. Ich habe schon mal scherzhaft gesagt, vielleicht muss man es dann mit den Neos probieren, wenn die FPÖ ausreichend stark ist, denn das wäre zumindest der Anfang vom Ende des Kammerstaates.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.